Deutschlandfunk Kultur Interview.
Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Deutschland. Gerade erst ist das Urteil im Mordfall Lübcke gefallen. Ein CDU-Politiker, ein Regierungspräsident setzt sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ein und wird an einem schönen Frühsommerabend auf der Terrasse seines Hauses erschossen. Walter Lübcke hat in Hessen gelebt, wo auch die Morde von Hanau geschehen. Und Spuren rechtsterroristischer Drohungen führen zu Frankfurter Polizeicomputern. Zeitnah der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Intensiv hat Dirk Labs über die rechte Szene recherchiert und den Fokus gelenkt auf Staatsfeinde in Uniform, wie militante Rechte unsere Institutionen unterwandern. So heißt sein Buch, das am Montag erscheint. Guten Morgen, Herr Labs.
Guten Morgen, Frau Wettig.
Wie groß ist denn Ihre Befürchtung, dass die Staatsfeinde in Uniform die Staatsbürger in Uniform eines Tages ersetzen?
Naja, also meine Sorge ist schon sehr groß, dass wir rechten Terror von ehemaligen oder aktiven Soldaten erleben könnten. Und nicht nur meine Sorge, sondern auch die Sorge der Behörden selber geht in diese Richtung. Weil wir doch in den letzten Jahren einen sehr starken Radikalisierungstrend gesehen haben und vor allem ein Phänomen, was eben auch den Behörden besonders große Sorgen macht, dass also Soldaten sich verbünden mit so Leuten wie Stefan Ernst, also den Lübcke-Mörder. Ja, dass die sich treffen, dass sie sich überlegen, wie kann man diesen Staat schaden oder sogar stürzen. Und das sind wirklich neue, besorgniserregende Entwicklungen.
Was haben Sie denn über die Ziele von Rechtsextremen bei Polizei und Bundeswehr in Erfahrung bringen können?
Naja, die Ziele sind genauso wie bei anderen Rechtsextremen auch. Die wollen, das habe ich auch von mehreren Zeugen gehört, letztendlich die Regierung stürzen. Ja, da sind wirklich lupenreine Nationalsozialisten dabei, die dieses Regime ersetzen wollen, weil sie einfach sagen, dass es doch so erwiesen sei, dass diese Regierung ist unfähig und schadet den Menschen hier im Land. Also alles das, was wir schon mal alles hatten in diesem Land. Das wird dann manchmal anders ausgedrückt. Ich habe mit einem gesprochen, der sagte, nein, man wolle keine Diktatur, man will nur einen charismatischen Führer, der jetzt hier mal alles in die Hand nimmt, weil es doch anders nicht funktioniert, was ja auch selber rausläuft.
Der Bundesinnenminister spricht in Bezug auf die Polizei häufig von Einzelfällen. Deckt sich das mit Ihren Recherchen?
Naja, das ist eine absurde Diskussion. Natürlich sind es keine Einzelfälle, es ist ein systemisches Problem. Das weiß, glaube ich, der Innenminister auch ganz genau. Wir sollten vielleicht ein bisschen aufhören, so Zeit zu verschwenden mit Diskussionen, ob man jetzt Studien macht über rassistische Tendenzen der Polizei, ja oder nein. Das ist ja erwiesen, dass es die gibt. Die Frage ist eben, also es ist auch, ich bin mir auch relativ sicher, dass es eine Minderheit ist, über die wir natürlich hier reden, nicht über die Mehrheit. Nur das Problem ist, dass sich die Mehrheit von dieser Minderheit rumschubsen lässt. Es hat viel mit einer völlig verqueren Fehlerkultur bei Polizei und bei Bundeswehr zu tun, was man auch erkannt hat. Und das muss man jetzt ersetzen, dass eben nicht weggeschaut wird, dass nicht geschwiegen wird, wenn sich jemand, ein Polizist oder Soldat, extremistisch äußert.
Wie sieht das dann praktisch aus? Also die Verteidigungsministerin hat ja schon ein Auge, ein Beobachtendes geworfen auf das Kommando Spezialkräfte beispielsweise.
Entschuldigung, das ist ein gutes Beispiel. Genau, da hat beim KSK greift man jetzt durch. Allerdings sehr spät. Man hat ja jahrelang zugeguckt. Man hat, und das ist ein sehr gutes Beispiel für Fehlerkultur, man hatte also einen der Soldaten dort, der sich hervorgetan hat, indem er einen Drohbrief geschrieben hat, schon vor vielen Jahren an einem anderen kritischen Soldaten. Man hat, also wo auch der Tod angedroht worden ist, also wir werden uns um dich kümmern, stand in diesem Brief oder um sie kümmern. Diesen Soldaten hat man nicht etwa rausgeschmissen, sondern befördert. Der war am Ende zuständig für die Ausbildung mit beim KSK. Und das kann natürlich nicht sein. Und das zeigt einfach diese fehlgeleitete Fehlerkultur. Da setzt man jetzt an, jetzt bei dieser einen Einheit. Nur das muss eben flächendeckend geschehen.
Menschen bei Polizei und Bundeswehr verfügen in der Regel mindestens über Grundkenntnisse im Umgang mit Waffen. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Ja, das ist ja die neue Bedrohungslage, die wir haben. Also ich beschäftige mich jetzt mit Terrorismus seit 20 Jahren, mehr oder weniger seit dem 11. September. Und was, also mit Linksextremismus, Islamismus, Rechtsextremismus. Und die meisten, muss man sagen, waren zum Glück Amateure. Ja, die haben mal so ein bisschen Kenntnis gehabt, Waffentechnik, wurden mal ausgebildet in irgendeinem Lager, aber das waren in dem Sinne keine Profis. Aber hier haben wir es teilweise mit Elitesoldaten zu tun, die wirklich mit viel Geld zu menschlichen Waffen ausgebildet worden sind. Die können eben sehr gut schießen, die wissen, wie man, sie sind ausgebildet, Sabotageakte hinter feindlichen Linien auszuführen und so weiter. Und das ist eine völlig andere Bedrohungslage. Das muss man wirklich klar sehen. Das sind jetzt nicht irgendwelche, wie ich eben sagte, Amateure, mit denen wir es zu tun haben, sondern das sind sehr potenziell hochgefährliche Menschen, um die man sich natürlich auch ganz anders kümmern muss. Was man allerdings erkannt hat, wie gesagt, aber mutmaßlich ein bisschen zu spät. Deswegen befinden wir uns jetzt in so einem Wettlauf, ne? Wird man diese Menschen stoppen können oder eben nicht?
Wenn wir nochmal auf die Anfänge schauen, warum sind es ausgerechnet die Rechtsextremen, die in den Institutionen reüssieren und sich auch Netzwerke aufbauen können?
Naja, es ist natürlich, es gab schon sehr früh, das fand ich ganz interessant, Warnungen in den 1990er Jahren schon, wo der vielgescholtene militärische Abschirmdienst, also der MRD, der dafür sorgen soll, dass eben nicht Extremisten in die Bundeswehr zum Beispiel kommen, gesagt hat, besonders die Spezialeinheiten ziehen Rechtsextremisten an, weil sie sich da geborgen fühlen, weil sie da eine Struktur haben, weil sie da sozusagen diesen Gedanken ausleben können, sie sind was Besseres. Das heißt, das macht schon Sinn, sozusagen, dass man da genau hinguckt, ob da nicht die falschen Leute kommen. Und dann gibt es noch ein Problem, wenn man sich jetzt eine Einheit wie die KSK anguckt. Das sind ja extreme Sachen, die da gefordert werden von Menschen. Ja? Das macht auch nicht jeder. Und wir haben Offiziere gesagt, ihr dürft euch doch nicht wundern, dass da labile Charaktere dabei sind. Genau das wollen wir doch. Leute, die was machen, was ein normaler Mensch nicht machen würde. Also sein Leben ständig riskieren, unter extremen Bedingungen im Ausland eingesetzt werden. Und das, da ist auch bei der Auswahl der Kandidaten jahrelang nicht genau hingeguckt worden, wie man sich da eigentlich reinholt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, statistisch gesehen sprechen wir ja von einer Minderheit, aber ist das nicht auch eine extremistische Beschreibung? Denn die Minderheit, die Mehrheit dominiert, ist ja auch ein extremistisches Narrativ.
Vor allen Dingen ist ja auch die Frage, wie viel braucht es denn, um wirklich Terror zu verbreiten? Ich habe eben noch mal geguckt, wie viele bekannte RAF-Mitglieder gab es, keine 80. Das heißt, man braucht nicht viele Menschen, um ein Land zu terrorisieren. Und wenn man dann auch noch diese professionell ausgebildeten Soldaten hat, die sich zusammentun mit Straßenschlägern, dann hat man halt ein besonderes Problem. Deswegen führt die Diskussion in die Irre. Natürlich ist es nicht so. Also ich konnte jetzt nicht den Beweis finden, dass es hier eine Schattenarmee gibt, ja, wie es manchmal zu lesen war. Ich glaube, das ist übertrieben. Die sind auch nicht in der Lage, einen Putsch durchzuführen. Und wir sind auch noch nicht so weit wie in den USA, wo wir ja die Bilder noch alle aus Washington in Erinnerung haben. Aber es reicht sowieso, ich komme so auf knapp 200 Kandidaten, die wirklich einen großen Schaden anrichten können. Insofern muss halt die Diskussion sehr fokussiert geführt werden und nicht immer sozusagen so Scheingefechte, das ist ja sehr oft so bei problematischen Themen, dass die Energie dann bei so Scheingefechten verschwendet wird. Weil das Problem ist eigentlich ganz klar erkennbar. Es geht um Extremisten, die dabei sind, Terroristen zu werden.
Was muss denn mit diesen 200 Kandidaten, die Sie da recherchiert haben, was denn muss mit denen passieren? Und zwar am besten heute noch.
Naja, was natürlich jetzt passiert ist, dass sich die zuständigen Geheimdienste, das ist ja immer so ein Mittelding, entweder es ist der MAD, wie er früher hieß, oder das Bundesamt für Verfassungsschutz oder eben sogar die Strafvermittlungsbehörden, versuchen, diese Menschen im Griff zu behalten, sie zu observieren, rauszufinden, welche Kontakte sie hatten. Aber das ist äußerst mühsam. Wir kennen das ja bei der ganzen Causa Amri, also den Attentäter vom Breitscheidplatz, wie schwer das ist und wie viel da schief gehen kann. Man muss die Leute ja permanent jetzt beobachten. Und ich erinnere mich sehr deutlich an eine Szene, wo ein jetzt inzwischen Ex-KSK-Soldat als Zeuge in einem Verfahren ausgesagt hat. Also ein sehr junger, sehr labiler Mann, der dann irgendwann der Richterin erklärte, er sei sowieso lange kein Soldat mehr, das ist ihm jetzt alles egal. Und da habe ich schon gedacht, so jemand jetzt auf der Straße, ohne Führung, ohne Mission, ist auch eine sehr gefährliche Situation. Die muss man erstmal alle unter Kontrolle behalten.
Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Bundeswehr und Polizei. Dirk Labs hat dazu recherchiert und sein Buch erscheint Montag. Wir haben heute schon gesprochen hier in Deutschlandfunk Kultur. Herr Labs, herzlichen Dank.
Vielen Dank.